Liebe Gemeinde hier im Saal und zu Hause an den Endgeräten, herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst auch von meiner Seite. Und dieser Sonntag, an dem wir Gottesdienst feiern, ist ein Sonntag, der zwischen zwei wunderbaren christlichen Festen liegt, nämlich Himmelfahrt und dann Pfingsten. Die Tragik ist nur so ein wenig, dass die Christenheit gerade mit diesen beiden Festen nicht unbedingt so viel anfangen kann. Aber es ist auch so, ich denke, ein wenig schwierig, den Sinn der beiden Feste zu erfassen, geschweige denn zu erklären. Wenn ich jetzt in das Plenum käme und sage, Jeanette, erklär uns mal Himmelfahrt. Oder Irmgard, erklär uns mal Pfingsten. Dann würde wahrscheinlich das Adrenalin ein wenig steigen und wir würden sofort nach Worten suchen, wie das irgendwie funktionieren könnte. Und es ist manchmal gar nicht so einfach, obwohl diese beiden Feste so wichtig für unseren Glauben sind, die Inhalte. Pfingsten zum Beispiel, mehr darüber natürlich nächsten Sonntag, aber hier nur so einen kleinen Appetizer. Der Geist Gottes entzieht sich unserer Verfügbarkeit. Das macht das Ganze ja so schwierig. Er weht, wo er will, tut das, was vor Gott richtig ist und will uns führen, wie es für uns gut und wichtig ist. Aber wir können nicht über ihn verfügen. All unser Verstand, all unsere Fantasie reichen auch nicht aus, um uns vorzustellen, wie umfassend sein Werk in dieser Welt ist. Wir verorten den Geist Gottes natürlich gerne in der Gemeinde Gottes, unter den Gläubigen. Die Wahrheit aber ist, sein Werk ist viel größer. Wenn Joel in seiner Verheißung schon vor vielen Jahrtausenden gesagt hat, mein Geist wird über alles Fleisch ausgegossen am Ende der Tage, und da bezieht er sich auf das Pfingstereignis, dann bedeutet das doch, dass der Geist Gottes in dieser Welt an seinem Wirken ist, am Werk ist, in jedem Menschen. Schon der Alttestamentler wusste zu sagen, dass Gott die Herzen, zum Beispiel der Regierenden, der Könige, wie Wasserbäche lenkt. Wie macht er das denn? Durch seinen Geist. Es ist ein fantastisches Werk, was der Geist Gottes in dieser Welt tut. Wie gesagt, nächsten Sonntag mehr. Himmelfahrt, das liegt hinter uns, haben wir genossen. Ein freier Tag und wenigstens das, darüber freuen sich alle. Egal, ob sie das Fest verstehen oder nicht. Zu anderen Zeiten wurde dann auch so eine Völkerwanderung unter Männern dann initiiert, kennen wir auch, macht ja auch nichts, wenn es nicht in Exzesse ausartet. Aber so den Inhalt, was bedeutet eigentlich Himmelfahrt für mich, für uns? Dem wollen wir heute Morgen ein wenig nachspüren. Denn Himmelfahrt, das ist wirklich ein krasses Ereignis. Das jemandem zu erzählen, das ist schon schwierig. Wahrscheinlich werden euch auch schon solche Antworten begegnet sein. Ja, na klar, der ist wie eine Rakete im Himmel. Und heute wissen wir, das Universum geht, ich weiß nicht wie viele Jahre immer weiter und Jahrzehnte. Und überhaupt, wenn er nur bis außerhalb der Erdatmosphäre gekommen wäre, dann hätte es ihn ja zerrissen. Und all diese scheinbar logischen Antworten auf das biblische Ereignis Himmelfahrt. Ein russischer Kosmonaut soll gesagt haben, als er das erste Mal die Erde umkreist hat, wir sind in den Himmel gestiegen und ich habe keinen Gott gesehen. Man kann sich gegen die Wucht solcher Argumente dann immer auch so ein bisschen schwer zur Wehr setzen. Fest steht, dass Jesus natürlich nicht wie eine menschliche Rakete in den Himmel gestiegen ist. Natürlich nicht. Das verlangt die Bibel auch gar nicht zu glauben. In den wenigen Worten, die sie darüber verliert, wird aber deutlich, dass das ein zeichenhaftes, ein symbolhaftes Geschehen ist. Es war für die Jünger damals wichtig, dieses Symbol so zu haben, weil ihr Denken war ja noch so geprägt. Mit Hölle unten, Erde in der Mitte und Himmel oben. Und natürlich ist Jesus zurück in den Himmel gegangen. Wir müssten heute sagen, in die Dimension, in die Wirklichkeit Gottes zurück. in seine Transzendenz, so wie Helmut es in der Einleitung gesagt hat, in die Welt Gottes, in die unsichtbare Welt, die nicht irgendwo jenseitig ist, sondern in die unsere sichtbare Welt verwoben ist, auf geheimnisvolle Weise. Und es war natürlich auch ein wichtiges Zeichen der Endgültigkeit für die Jünger. Bis dahin waren sie mit ihm unterwegs, circa 3,5 Jahre. Haben ihn anfassen können, haben mit ihm gegessen, haben 1000 Dinge mit ihm erlebt. Er war immer da, sie konnten ihn ansprechen und jetzt sagt er, ich gehe weg. Ich werde nicht mehr da sein, ich gehe zurück zu meinem Vater. Und das bezeugt dann die Bibel in Apostelgeschichte 1, Vers 3 oder Markus 16, Vers 19, dass der auferstandene Sohn Gottes, Jesus Christus, der für unsere Sünden am Kreuz gebüßt hat und den Gott zu unserer Rechtfertigung auferweckt hat, dass er zurückgegangen ist in die Welt seines Vaters, aus der er zu uns gekommen ist. Und dass er dort jetzt zur Rechten des Vaters seinen Platz eingenommen hat. 40 Tage hat er benutzt, um den Jüngern immer wieder das erfahrbar zu machen, dass er auf der einen Seite mal sichtbar da ist und auf der anderen Seite dann plötzlich weg ist. Ne, diese unterschiedlichen Erscheinungsberichte haben an anderer Stelle auch schon mal drüber nachgedacht. Plötzlich ist Jesus da, steht mitten im Raum oder am Ufer und dann ist er wieder weg. So hat er die Jünger über 40 Tage hineingenommen in diese Erfahrung, ich bin zwar weg, aber eigentlich nicht wirklich. Ihr könnt mich nur nicht mehr sehen. Und diese Gewissheit im Glauben, was da geschehen ist, wurde zum Glaubensbekenntnis der christlichen Kirche. Schon im mit ältesten Glaubensbekenntnis, dem altrömischen, rund 300 Jahre nach Christus schon verfasst und bis heute überliefert, ist das das Bekenntnis der Christenheit. Er ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen, in Herrlichkeit zu richten, die Lebenden und die Toten. Seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Seit Himmelfahrt ist Jesus nicht mehr sichtbar bei den Menschen. Und hat auch nicht gesagt, dass er irgendwann irgendwo nochmal sichtbar erscheinen wird. Von daher sind alle sektiererischen Gründungen, die darauf basieren, dass Jesus irgendjemandem irgendwo erschienen ist, mit Vorsicht zu genießen. Er ist zurückgekehrt in die Welt seines Vaters. Seine Mission hatte er erfolgreich beendet. Und die Bibel sagt uns, von dort, aus der Welt des Vaters, wird er einmal zurückkehren, um dann das Gericht zu halten über alle Gottlosigkeit. Aber bis dahin, ihr Lieben, bis dahin haben wir einen Fürsprecher bei Gott im Himmel. Wir brauchen dazu keinen der über 1600 Heiligen der katholischen Kirche. Wir brauchen keine heilige Maria, die für uns eintritt, sondern Jesus tritt für uns ein. Er ist unser Fürsprecher bei Gott. Dabei ist es Jesus wichtig, und das sagt er in Johannes 16, dass er den Kontakt von uns zum Vater nicht übernimmt. Dort in diesem wichtigen Kapitel 16 sagt er, ich sage nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und daran glaubt, dass ich von Gott gekommen bin. Jesus trägt nicht unsere Bitten als Verstärker beim Vater vor. Das mag dich jetzt enttäuschen, aber das ist so. Das sagt er eindeutig. Sondern wir sollen selbst zum Vater gehen. Das ist ja seine Mission gewesen. Er ist der Weg zum Vater, die Tür zum Vater geworden. Wir sollen zum Vater selbst gehen. Und er spricht den Jüngern hier zu und damit uns ja auch. Das könnt ihr auch. Warum? Weil der Vater euch liebt. Und warum tut er das? Weil ihr mich liebt. Und weil ihr glaubt, dass er mich gesandt hat. Also Jesus ist nicht der Puffer zwischen Gott und uns, damit das alles irgendwie funktioniert, sondern er hat uns den Weg zum Vater geöffnet und sagt, ich werde nicht für euch zum Vater bitten. Aber was ist jetzt seine Aufgabe als Fürsprecher? Was ist ein Fürsprecher überhaupt? Kann man nachschlagen. Eine Person, die ihren Einfluss zugunsten von jemandem oder etwas ausübt. Ja, Jesus nimmt Einfluss für dich und mich in der Welt Gottes, beim Vater. Das ist es. Und mindestens auf dreifache Weise, und das wollen wir uns anschauen. Erstens, Jesus hat gesagt, ich gehe zurück zum Vater und werde euch eine Wohnung bereiten, ein Zuhause, ein ewiges Zuhause. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und in Kapitel 17, im hohenpriesterlichen Gebet Jesu, da betet er, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen und die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Jesus bereitet uns eine Wohnung in der Welt Gottes. Aber warum dauert das so lange? Hast du dich ja schon mal gefragt? Der baut jetzt schon 2000 Jahre an deiner Wohnung. Haben wir das so zu verstehen? Könnte man ja meinen. Hat es da irgendwelche Materialprobleme gegeben, dass das so lange dauert? Oder ist das so kompliziert, dass er so viel Zeit braucht? Was hätte nicht in diesen vergangenen 2000 Jahren alles an Übel nicht geschehen müssen, wenn die Wohnung eher fertig geworden wäre? Warum dauert die Vorbereitung schon über 2000 Jahre? Hoffentlich fragt dich mal niemand sowas. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, so ist es mir gegangen, im Nachdenken darüber fällt mir nur eine Begründung ein. Und die gibt Paulus in Römer 12, Vers 25. Weil Jesus erst wiederkommt, wenn alle Menschen, die dazu bestimmt sind, von Gott gerettet sind. Jesus ist noch nicht wieder da, weil noch nicht alle Menschen, die dazu bestimmt sind, gerettet sind. Für sie werden auch noch Wohnungen gebaut. Und der Mensch hat ein tiefes Bedürfnis nach einer friedvollen Wohnstätte. Das können wir in unserer unruhigen Welt wieder ganz gut beobachten. Bei den Millionen von Menschen, die auf der Flucht sind. Und irgendwo auf dieser Welt eine Wohnstätte für sich und für ihre Familie suchen, wo sie in Frieden leben können. Diese tiefe Sehnsucht nach einem Zuhause, die steckt natürlich in uns drin. Nicht nur menschlich, sondern auch spirituell. Der verlorene Mensch lebt in einer spirituellen Obdachlosigkeit. Er weiß nicht mehr, was sich gehört, und er weiß nicht mehr, wohin er gehört. Und er weiß schon gar nicht, wohin er geht nach seinem Tod. Und es gehört zum Schönsten unseres Glaubens, dass Gott uns diese Gewissheit, dass wir einen Wohnplatz in der Welt Gottes haben, zugesprochen hat. Nicht, weil wir es verdient hätten.
Du vielleicht, ich nicht.
Andere vielleicht. Sondern aus Gnade. Weil wir an ihn glauben. Die größte Sünde dieser Welt, so haben wir es eben in der Textlesung gehört, ist, dass die Menschen nicht glauben. Es gibt keine größere Sünde, weil jede Sünde kann von Gott vergeben werden. Aber wenn wir die Vergebung nicht im Anspruch nehmen, wenn wir uns mit diesem Glauben nicht beschenken lassen, dann nutzt alles nichts. Dann nutzt auch kein Leben, das versucht, alle Sünde zu meiden. Als ich jetzt im Krankenhaus war, lag ich erst allein auf dem Zimmer und dann kam ein Mann ungefähr in meinem Alter, vielleicht ja, so plus zwei Jahre plus minus. Schon als er hereingeschoben wurde, dachte ich, das ist irgendwie speziell. Also so ein bisschen distanzlos und auch im Umgang mit den Schwestern und Ärzten. Das war schon irgendwie komisch. Gut, sei es drum, dachte ich. Du liegst hier nicht einfach nur so, vielleicht kannst du ja mit ihm ins Gespräch kommen. Es entfaltete sich auch ein Gespräch und er war sehr neugierig und fragte schon bald, was machen Sie eigentlich beruflich oder sind Sie schon in Rente? Sag ich, bin Pastor. Was, sagt er? Sagen Sie bloß, das glauben Sie alles? So mit Leben nach dem Tod und so? Sag ich, ja. Ich bin schon Jahrzehnte nicht mehr so herzhaft ausgelacht worden für meinen Glauben. Das war richtig ungewöhnlich. Da muss ich an euch denken, die ja viel mehr Außenkontakte haben, sag ich mal, wie jetzt ich als Pastor. Ich lebe ja schon irgendwie in einer Blase. Wenn ich mit Menschen spreche und sie wissen, Pastor, sind sie eher höflich. Ich ahne, sie lachen hinterher. Aber das ist für mich nicht so kritisch. Aber hier in dieser Situation, in diesem Bett, mal so richtig ausgelacht zu werden, dachte ich, okay. Und im Laufe des Tages haben wir immer wieder mal miteinander gesprochen und er sagt, oh, naja, muss das nicht vertiefen. Er hatte auf jeden Fall überhaupt keine Antenne dafür. Ich habe es ihm versucht zu erklären, allein es hat nicht funktioniert. Es ist auch nicht so einfach. Und trotzdem lebt es in uns. Natürlich, es ist unser Fundament. Wir können in Ruhe und Friede alt werden. Und am Ende, wenn es Gott schenkt, auch lebenssatt, also satt an gutem Leben. Und dann wissen wir noch, wir gehen in sein Reich. Dieses Leben kann total den Bach runtergehen, wir können total vernachlässigt werden, wir können Verfolgung erleiden und vieles andere mehr. Ist dieser Glaube in uns verwurzelt, dann wissen wir, wir haben eine Heimat im Himmel, die uns niemand nehmen kann, wo Frieden herrscht, wo das da ist, wonach wir uns jetzt schon sehen. Meine Erfahrungen im Glauben, deine Erfahrungen im Glauben stärken unser Vertrauen in die Aussagen der Bibel, die wir manchmal so schlecht erklären können. Paulus sagt in Philipper 1,23, ich habe Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein. Warum sagt er das? Weil er die Gewissheit hat, wo er hingeht. Dass Jesus ihm seine Wohnung bereitet hat, seinen Platz bereitet hat. Das ist eine der großen Aufgaben unseres Fürsprechers beim Vater, uns diesen Platz herzurichten. Jesus, dein Fürsprecher bei Gott, dem Vater, sorgt dafür, dass du eine Wohnung im Himmel hast. Himmelfahrt. Das zweite heute Morgen. Jesus sendet seinen Geist, vertieft nächste Woche mehr, aber hier müssen wir das auch besprechen. In Johannes 16,7 hat er ihnen ja gesagt, ich sage euch aber die Wahrheit, es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Man kann sich das ganz plastisch vorstellen. Jesus kommt in der Wirklichkeit Gottes wieder an, klatscht den Heiligen Geist ab und sagt, jetzt bist du dran. Stabübergabe. Und ich habe so bei mir gedacht, vom Leiden Christi zum Leiden des Geistes. Vom Leiden Christi zum Leiden des Geistes. Heiliger Geist, jetzt bist du dran. Durch den Geist hat Gott in uns Wohnung bezogen, sagt uns die Bibel. Und der Geist hat die Aufgabe, die vielfache Aufgabe übernommen, in uns etwas Positives zu wirken. Wie anstrengend ist das eigentlich für ihn? Mit meinem Leben und mit deinem Leben. Der Geist ist es, der uns für Gott lebendig macht. Aber wie oft wehren wir uns nicht dagegen? Gegen all das, was er in uns vollbringen möchte. Es ist seine Aufgabe, uns zu lehren über das Reich Gottes, über Jesus, über Gottes Gerechtigkeit. Er will uns in alle Wahrheiten führen. Ja, was meinst du denn, wie er das kann? Manchmal schenkt er es uns im Schlaf. Damit meine ich, dass wir ganz plötzlich einen Impuls von ihm bekommen in einer Situation, in einer Aufgabe, in einem Gespräch, wo genau das jetzt für mich präsent ist, was ich brauche. Es ist toll, dass er das macht. Aber zur ganzen Wahrheit gehört auch, wenn er diesen Dienst der Lehre unter uns vollbringen will, in uns vollbringen will, dann tut er das im Zusammenspiel mit dem Wort Gottes, im Zusammenspiel mit dem Austausch darüber. Wie wertvoll ist mir das? Was für eine Aufgabe hat der Geist da übernommen, mich in meiner Trägheit immer wieder anzuspornen, wieder in die Bibel hineinzuschauen, über den Gedanken der Langeweile und der Drögheit hinwegzukommen, um wirklich mit Interesse in seinem Wort zu lesen. Der Geist hat die Aufgabe übernommen, uns zu trösten. Das ist auch keine einfache Aufgabe bei Menschen, die es richtig durch schwere Situationen müssen. Das kennt ihr vielleicht auch aus euren Familien, aus eurem Bekanntenkreis, wenn ihr Menschen begleitet oder zumindest begegnet, denen es wirklich, wirklich schlecht geht, denen ein Wort des Trostes zu sagen. Diese Aufgabe hat der Geist Gottes übernommen. Darin wirkt er mit ganzer Kraft und Leidenschaft, dass das geschieht. Und wir bedrängen ihn manchmal mit menschlichen Pillepalli. Wir leiden manchmal unter Dingen, die sind nicht der Rede wert, wenn man mit offenen Augen wirklich im Leben steht. Da müsste man einfach nur mal sagen, jetzt reiß ich mal ein bisschen zusammen, es geht anderen schlechter. Was können wir auch als Christen nicht manchmal leiden über das Unmöglichste und Einfachste? Und ich glaube, dem Geist Gottes steht dann der Schweiß auf der Stirn und denkt, meine Güte, ey, was ist das für eine Aufgabe, die er in uns übernommen hat? Er hat die Aufgabe übernommen, uns zu verändern in das Bild seines Sohnes. Auch nicht einfach. Wenn wir nachlesen im Neuen Testament, wie der Sohn mit den Menschen umgegangen ist, ihnen begegnet ist, dann können wir uns so ein bisschen orientieren, in welche Richtung sich die Veränderung entwickeln soll. Das ist Aufgabe des Geistes Gottes. Jetzt bist du dran. Und er will uns leiten. Er will uns leiten. Dass wir die Werke entdecken, die Gott vorbereitet hat. Dass wir die rechten Worte haben zur rechten Zeit. Er will uns leiten in allem, was wir tun. Nochmal zurück zu meinem Gespräch im Krankenzimmer. Als ich so an diesem Tag mit meinem Bettnachbarn bei mehreren Versuchen, die er selbst immer wieder gestartet hat, nicht so richtig zu Rande kam, da habe ich für mich gebetet, Herr, wenn ich ihm irgendwas sagen soll in deinem Namen, dann dann musst du es mir geben. Also ich habe keinen Plan. Ich weiß es nicht.
Oder soll ich die Perlen bei mir behalten? Ich weiß es nicht.
Ich sag's euch, das sind keine 10 Minuten her gewesen. Da geht die Tür auf, die Stationsschwester kommt rein und sagt, Herr Ehle, Sie müssen das Zimmer verlassen, Sie müssen ins Nachbarzimmer. Ich sage, hä? Das mache ich auf gar keinen Fall. War sofort auf Krawall gebürstet. Ich sage, ich bin nur noch eine Nacht hier, morgen gehe ich nach Hause. Ich wechsle doch jetzt nicht meinen ganzen Klumps. Ja, wir helfen Ihnen und so. Ich sage, überlegen Sie sich das nochmal. Ich sage, das gibt's doch nicht. Dass ich wegen einer Nacht nochmal komplett und so weiter. Sie ging nochmal raus, ich ging so ein bisschen runter und dachte, was wird er bloß? Und dann kommt sie wieder rein und sagt, ja, Herr Ehle, wir verstehen das ja auch, aber wir müssen ein reines Frauenzimmer zurechtbasteln und so. Und da sage ich, okay, gut, verstehe ich, alles klar. Aber ich dachte an meinen Kollegen, ich dachte, habe ich jetzt noch eine Kurzmessage für ihn? Oder klappte aber nicht. Ich wurde dann raus und ins Nachbarzimmer. Da liegt ein Mann an, ich weiß nicht, wie viel Schläuchen. Und ich beziehe neben ihm mein Bett und stelle mich vor, begrüße ihn und so. Und während wir dann so eine Stunde nebeneinander liegen, frage ich ihn, Mensch, Ihnen geht es aber wirklich nicht gut. Ne? Sie sind hier an so vielen Schläuchen und so. Und dann hat er mir erzählt, was er so hat. Und dann sagt er, aber das Wichtigste ist für mich, dass der liebe Gott bei mir ist. Und da dachte ich, das ist doch jetzt ein Fingerzeig des Geistes. Und dann konnte ich ihm das Evangelium erklären. Und wir hatten zwar nur knapp 24 Stunden, und als ich mich am nächsten Tag von ihm verabschiedet habe, sagte er doch tatsächlich, das war das Schönste in meinem Leben, dass ich mich in dieser Zeit Gott so nah gewusst habe. Oh, ich würde mir wünschen, das würde ich jeden Tag erleben, sowas. Passiert nicht. Aber das liegt nicht am Geist Gottes, habe ich den Eindruck. Sondern es liegt daran, dass wir das, was er tun will, oft nicht so wahrnehmen. Das geht mir ja genauso. Dass man mit all dem, was unser Leben ausmacht, mit all dem, was uns emotional bewegt, oft so beschäftigt sind, dass diese Stimme des Geistes nicht so durchdringen kann. Aber diese Aufgabe hat übernommen. Jesus ist zurück in die Welt seines Vaters, klatscht den Geist ab und sagt, jetzt bist du dran. Ich übergebe dir mein Reich. Ich bin für sie gestorben, habe ihnen die Schuld vergeben, bin auferstanden und jetzt mach was draus. Und er macht was draus. Er ist dabei. Natürlich. Der Geist Gottes will uns in die lebendige Nachfolge führen. Eine Frage für zu Hause. Wie schwer mache ich es ihm eigentlich? Und der letzte Gedanke für heute Morgen. Mit der schönste, für mich jedenfalls. Jesus tritt beim Vater für uns ein, Hebräer 7, 25. Und das ist auch der Grund dafür, dass er alle vollkommen retten kann, die durch ihn zu Gott kommen. Er, der ewig lebt, wird nie aufhören, für sie einzutreten. Jesus tritt beim Vater für uns ein, wie damals für Petrus, damit unser Glaube nicht aufhört. Deshalb hast du in deinen echten Krisen des Lebens deinen Glauben nicht verloren, weil Jesus für dich eingetreten ist, weil Jesus dir durch seinen Geist die Kraft gegeben hat, weil Jesus beim Vater für dich gebeten hat. Und Jesus hat gesagt, dass er seine Gemeinde als eine vollkommene Braut seinem Vater vorstellen wird, und zu der gehörst du und ich und all die, die Jesus von Herzen lieb gewonnen haben. Für uns tritt er ein, für uns sorgt er dafür, dass wir beim Vater ohne Flecken und Runzeln dastehen, wie Paulus es im Epheser 5 sagt. So sorgt er selbst dafür, dass sie zu einer schönen und makellosen Braut für ihn wird, ohne Flecken, Falten oder einen anderen Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. Er ist dein Fürsprecher, mein Vater. Himmelfahrt. Ein bisschen schwierig zu erklären, Vor allen Dingen dann, wenn Menschen überhaupt keine Antenne dafür haben, aber so wichtig in dem, was da geschehen ist. Jesu Himmelfahrt erinnert uns also daran, wir haben ein Zuhause beim Vater. Wir sind nicht allein gelassen und wir haben einen Fürsprecher. Durch Jesus ist der Himmel geerdet und die Erde gehimmelt.